Herzlich willkommen und grüß Gott zum Kurs Null bei Radio Horeb, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Heute geht es um die Werke der Barmherzigkeit. Wir sprechen mit dem Caritas-Rektor des Erzbistums Berlin, Domkapitular Ulrich Bonin. Bevor wir, Domkapitular Bonin, über die Werke der Barmherzigkeit sprechen, klären wir vielleicht diesen grundlegenden Begriff, der ja jetzt auch im Zuge des Pontifikats von Papst Franziskus immer wieder fällt. Das Wort Barmherzigkeit, was ist das?
Barmherzigkeit ist die Zuwendung der Menschen zueinander, das Herz öffnen, besonders wenn Menschen in Not sind. So würde ich es mal ganz allgemein und ganz auf der Oberfläche andeuten wollen.
Eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Und wenn wir hier in dieser Sendung im Kurs Null über Gott sprechen, dann schreiben Sie diese zutiefst menschliche Eigenschaft jetzt Gott zu?
Auf jeden Fall würde ich diese Eigenschaft Gott zuschreiben, und ganz besonders ablesbar ist das ja im Handeln seines Sohnes Jesus Christus, wie er den Menschen begegnet, welche Beispielerzählungen er uns mitgegeben hat, etwa in den vielen Szenen, die uns aus dem Leben in der Begegnung mit den Menschen in Galiläa beschrieben werden.
Und jetzt gibt es in der Tradition, der christlichen Tradition, eine Besonderheit. Es gibt sogenannte Werke der Barmherzigkeit. Die lassen sich wirklich benennen und abzählen. Welche sind das?
Die Werke der Barmherzigkeit in der christlichen Tradition sind natürlich in einer heiligen Zahl gefasst. Das ist ganz klar. Es sind 7 Werke der Barmherzigkeit. Und da sind nochmal 2 Sorten, wenn ich so sagen darf, zu unterscheiden. Einmal die leiblichen Werke der Barmherzigkeit und dann die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Und die haben natürlich eine Grundlage, die uns gegeben ist in der wunderschönen Begebenheit vom barmherzigen Samariter.
Darüber haben wir an anderer Stelle schon einmal gesprochen, das kam schon mal zu Wort, aber weil diese Erzählung so zentral und so wichtig ist, dieses Gleichnis, wie das genannt wird, was steht da drin, was wird da erzählt?
Ja, diese Erzählung vom barmherzigen Samariter schenkt uns auch wieder eine typisch menschliche Begegnungssituation. Ein Mann fällt unter die Räuber, so wird es uns berichtet, und wird schwer verletzt und bleibt am Straßenrand liegen. Die Straßenränder dieser Welt sind ja ganz vielfältig und ganz unterschiedlich wird damit umgegangen. Heute ist alles institutionalisiert und es wird sofort ein Rettungswagen gerufen, aber damals war das etwas komplizierter. Es wird berichtet, dass uns verschiedene Menschen auf diesem Weg, denen die Wahrnehmung machen, da liegt jemand, und die reagieren ganz unterschiedlich. Da ist zunächst mal ganz deutlich, kommt ein Priester des Weges hinab und er sieht den Verletzten unter die Räuber gefallenen da liegen. Und dann heißt es ganz lapidar im biblischen Text, und er geht weiter. Der nächste, der vorbeikommt, ein Levit, also einer, der zum Tempeldienst unterwegs ist, ein Ehrenamtler, wie ich es gern formuliere, der reagiert genauso. Er sieht ihn da liegen, schwer verletzt, und er geht weiter. Und dann der Mann aus Samarien, der dritte, der vorbeigeht, der Fremde, der Ausländer, der ihn da liegen sieht und nicht weitergeht, sondern sich seiner annimmt, ihn versorgt, seine Wunden pflegt und ihn in eine Herberge bringt, dass er wirklich erstmal wieder zu sich finden kann, dass er ganz heil werden kann, nicht nur vom Äußeren her, sondern auch von seinen inneren Empfindungen her, und wieder versuchen kann, ins Leben zurückzukehren.
Und das ist etwas, ein Verhalten, was in dieser Erzählung Jesus das ausdrücklich vorbildlich hinstellt und dabei auch weniger zentral ist, zum Beispiel, dass ja dieser Mann aus Samarien eigentlich nicht so ganz zur rechtgläubigen Fraktion gehört, um es mal so zu sagen. Aber Jesus sagt, dieses Verhalten ist vorbildlich und auch in einer gewissen Hinsicht gottgefällig.
Das ist ganz sicher ein vorbildliches Verhalten, das der Mann aus Samarien da an den Tag legt. Zunächst mal ist da sicher ganz zentral und einstiegshaft zu beschreiben, dass er im Herzen angerührt ist von der Not dieses Menschen. Es ist ein ganz natürliches, normal menschliches Verhalten, zu helfen. Und natürlich deutet die Tradition der Bibelauslegung das dann in dieser vorbildlichen Weise so, dass wir Menschen, weil wir in den Mitmenschen, im Nächsten, in den anderen Gott selbst erkennen sollen, ist dann in dieser Situation ganz deutlich als eine urchristliche, urgläubige, ganz gottgefällige Handlung so tun sollen wie dieser Samariter.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Werke der Barmherzigkeit. Steigen wir vielleicht direkt ein. Welche sogenannten Werke der Barmherzigkeit gibt es denn?
Also bei den leiblichen Werken der Barmherzigkeit, so wie sie zunächst mal die Tradition überliefert aus der Heiligen Schrift heraus, sind zu nennen, dass die Hungrigen zu speisen sind, den Dürstenden zu trinken zu geben ist, die Nackten zu bekleiden sind, die Fremden aufzunehmen oder zu beherbergen sind, die Kranken sind zu besuchen, die Gefangenen sind zu besuchen. Manche deuten es auch als die Gefangenen sind zu befreien. Und das letzte Werk der leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die Toten begraben, das hat die Tradition dazugefügt. Das kommt im ursprünglichen Kontext zunächst mal nicht vor.
Was ist der ursprüngliche Kontext?
Der ursprüngliche Kontext ist genau eine Begegnungssituation Jesu Christi. Und wenn die Gesprächspartner Jesu, wenn ich es einmal so sagen darf, dazu eingeladen werden und dafür gelobt werden auch von Jesus, dass eben genau diese Notsituationen, Hunger, Durst, Nacktsein, Fremdsein, Kranksein, Gefangensein aufgenommen werden und Jesus das auf sich hindeutet, ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt mich gespeist, ihr habt mich bekleidet, ihr habt mich beherbergt, ihr habt mich besucht, als ich krank war, ihr habt mich besucht, als ich gefangen war. Und die Jünger ganz verwundert fragen, wann haben wir das denn alles an dir getan? Die schöne Deutung, indem ihr euch den Menschen, die genau in dieser Notsituation waren, zugewendet habt, habt ihr euch mir zugewendet. Das ist der ursprüngliche Zusammenhang. Und da passt es auch wirklich wieder sehr, sehr schön zusammen, dass wir im Nächsten Gott und Christus begegnen.
Also es geht hier nicht einfach nur um ein moralisches Gebot oder darum, dass wir alle möglichst gut miteinander leben, sondern das schwingt schon in so einem Werk der Barmherzigkeit, nehmen wir ruhig die Nummer eins, die Hungrigen speisen, wenn ich sowas mache, in dieser christlichen Intention, dann ist das in einer gewissen Hinsicht ein religiöser Akt.
Das ist ein religiöser Akt, die Hungrigen zu speisen. Das ist sogar ein Gottesdienst, möchte ich sagen. Denn ganz klar ist die Not der Menschen oder wir dürfen es auch ruhig mal positiv formulieren, die Grundbedürfnisse der Menschen in den Blick zu nehmen und auf die Menschen zuzugehen, in diesen Grundbedürfnissen ihnen zu begegnen, das ist hier gefragt und so ist es eben auch im Gottesdienst. Gott geht auf uns zu mit seinem Wort, wir begegnen ihm in Wort und Sakrament und unsere Sehnsucht nach Heilsein wird da gestillt, indem wir gespeist werden durch die Nahrung des Wortes und dann wirklich auch durch die Nahrung des Brotes, durch ihn selbst, wie wir es in der Eucharistiefeier deuten und erleben.
Wie sieht denn sowas, wir sitzen hier bei Ihnen im Haus bei der Caritas, wie sieht denn so ein leibliches Werk der Barmherzigkeit ganz in dieser institutionalisierten Form, wie es die Caritas ja ist, denn konkret aus?
Also ganz sicher gibt es da Institutionen der Caritas, wo sich diese Werke der Barmherzigkeit entfalten. Und ich möchte einfach nur erinnern an die zahlreichen Suppenküchen, die betrieben werden, nicht nur vom Caritasverband selbst, sondern auch von vielen Gemeinden, Initiativen, Ordensgemeinschaften. Mir fallen da immer die Schwestern der Mutter Teresa in Kreuzberg ein, wo wirklich viele Menschen, die nicht das Nötigste zum Sattwerden haben, kommen, um zunächst mal das Grundbedürfnis des Hungers zu stillen. Das ist zunächst mal vordergründig ganz wichtig, aber es wird auch immer in solchen Einrichtungen eine Atmosphäre geschaffen, wo menschliche Begegnung notwendig ist. Es ist also nicht nur der Hunger nach dem Brot, der Hunger nach dem wirklich Sattwerden im ursprünglichen Sinne, sondern der tiefe Hunger nach menschlicher Nähe, nach Begegnung, nach Zuspruch, nach Begegnung wird in solchen Einrichtungen auch ganz ernst genommen. Und wenn etwa vor einer Mahlzeit in dieser Suppenküche der Schwestern der Mutter Teresa zunächst das Evangelium vorgelesen wird, was in der Zeit jeweils wichtig ist, dann wird genau diese zweite, wie ich finde, viel tiefere Hungerdimension angesprochen. Und dieser Hunger wird zumindest als Angebot gestillt.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Werke der Barmherzigkeit und haben zwischendurch immer mal wieder aktuelle Politik und aktuelle Geschehnisse aus der Stadt Berlin zu hören. Der BER lässt noch auf sich warten. Wir harren der Dinge, die da kommen, und wir sind hier gar nicht weit weg von Tegel. Deswegen hören wir immer mal wieder zwischendurch ein Flugzeug. Lassen sich davon einfach nicht irritieren. Hungrige Speisen, die den Dürstenden zu trinken geben. Jetzt ist das dritte Werk, das Sie genannt haben, die Nackten bekleiden. Das hört sich ein bisschen seltsam an. Was steckt denn dahinter?
Ja, es ist ganz sicher so, dass bei den Menschen, denen es am nötigsten fehlt, die Kleidung eine zentrale Rolle spielt. Kleidung, das ist natürlich nicht nur eine Modefrage, sondern Kleidung, das ist Schutz vor den unterschiedlichen Kapriolen des Wetters, also ganz klar. Und den Körper zu bedecken, verleiht den Menschen eine tiefere Würde. Und wer nackt ist, ist schutzlos, ist den Blicken der anderen ausgeliefert und wird wahrscheinlich auch irgendwann frieren, ganz klar. Und wir versuchen in unserem Bereich der vielen karitativen Einrichtungen, der Gemeinden, der Orte kirchlichen Lebens, die wir haben, Klöster, auch auf diese Grundsehnsucht der Menschen, nämlich sich geschützt zu fühlen, einzugehen, indem wir Kleiderkammern betreiben. Kleiderkammern, in denen wir Kleidung vorhalten für Menschen, insbesondere die vielen Flüchtlinge, die auch in unserer Stadt sind, und wo diese Kleidungsstücke den Menschen gegeben werden, um sie in ihrer Würde und in ihrer Sehnsucht danach geschützt zu sein, auch ernst zu nehmen.
Ganz wichtiges Wort ist jetzt zweimal gefallen, die Würde. Und Sie haben gesagt, durch diese Dinge, gerade bei dem Werk Nackte bekleiden, wird Menschen etwas wie Würde zurückgegeben oder ihnen wieder ermöglicht durch das Schützen. Können Sie das nochmal erklären? Weil das ist auch so ein Begriff, den führen wir immer wieder im Mund. Und neulich saß ich zum Beispiel in der S-Bahn, und es saßen zwei Schüler, offensichtlich Abiturienten, und sie unterhielten sich. Und der eine sagte, er fände dieses mit der Menschenwürde ständig ganz furchtbar, weil das sei für ihn so ein Totschlagargument. Immer wenn es nicht mehr weitergeht, sagt er, kommen die Leute mit der Menschenwürde daher. Wie würden Sie denn so einen Begriff erklären, Menschenwürde?
Wir wissen aus den einschlägigen Texten, etwa in unserem deutschen Grundgesetz oder eben auch in der Schrift, dass die Würde des Menschen sehr zentral ist. Und ich glaube, wenn Grundbedürfnisse zunächst mal berücksichtigt werden, dann wird der Mensch ernst genommen. Vielleicht kann man Würde mit Ernst nehmen übersetzen, aber es kommt für mich noch eine zweite Ebene dazu, dass wenn wir dem Nächsten begegnen, dass wir ihn ernst nehmen, indem wir ihm auf Augenhöhe begegnen. Und wenn ich bekleidet bin und mit einem Nackten rede, dann ist da ein Stufenunterschied da. Wenn ich mit einem Menschen rede, der nicht das Nötigste zum Leben hat, und ich aber aus meiner gut situierten Lebensweise heraus, ja, da kann ich fast schon nicht anders als von oben herab mit diesem Menschen reden. Und ich glaube, Jesus Christus macht es uns vor, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sie so ernst zu nehmen. Würde, also ernst nehmen des Menschen in den Grundbedürfnissen.
Scheint ja auch ein bisschen eine Gefahr zu sein in der Begegnung, in der barmherzigen Zuwendung, in der Hilfe, die man jemandem, der in Not geraten ist, die man dann zukommen lässt, dass man doch irgendwie in der besseren Position ist, wie Sie sagen, eben, dass es von oben herab passiert. Was schützt Sie jetzt davor, dass genau das nicht passiert, sondern dass eben diese Würde, dieses auf Augenhöhe, wie Sie es nennen, dieses Ernstnehmen tatsächlich stattfindet?
Das fängt schon bei rein äußerlichen Dingen an, Menschen ernst zu nehmen, indem es wirklich eine Situation, etwa in unseren Kleiderkammern, gibt, dass es eine Ecke gibt, wo man sich hinsetzen kann, wo man auch ein Getränk angeboten bekommt, wo man mit den Menschen ins Gespräch kommen kann, um zu hören, wo denn der Schuh drückt. Und wenn der Schuh eben nicht drückt, weil er keinen Schuh hat, der Mensch, der da kommt, dann bekommt er einen Schuh. Allerdings, und das müssen wir deutlich sagen, wer helfen möchte, muss auch die Möglichkeit haben zu helfen, also die Mittel. Und da sind wir in der sehr, sehr glücklichen Lage, dass uns viele Menschen Sachen schenken zum Weitergeben. Seien es die Bekleidungsgeschäfte und Firmen, aber seien es auch ganz normale Menschen aus dem Alltagsbetrieb, die schauen, oh, mein Schrank quillt über. Was mache ich mit den Dingen, die da sind? Die kann ich doch zum Weitergeben verschenken. Und genau so muss es, glaube ich, funktionieren. Die Möglichkeit zu haben, zu helfen, heißt auch, einen gewissen Background zu haben. Der darf finanzieller Art sein, der muss aber auch materieller Art sein, damit ich weitergeben kann, wenn es um diese fassbaren materiellen Güter geht. Dass ich Nähe weitergebe, mich öffne den Menschen mit ihren Nöten, das ist nicht mit materiellen Mitteln zu bezahlen. Man kann Liebe nicht kaufen, man kann Zuwendung nicht kaufen, man kann sie nur schenken. Und Geschenke darf man annehmen.
Warum eigentlich, Dom Capitula Bonin? Warum kann man sich Liebe nicht kaufen? Es wäre wirklich klasse, wenn das ginge. Warum geht's nicht?
Liebe ist unverkäuflich und da gibt es keine Preisliste und keinen Katalog dafür, wenn man Liebe im tiefsten, im herzanrührenden Sinne meint. Und ich glaube, da hängen für mich die Begriffe Liebe und Gnade ganz eng zusammen. Gnade, der zentrale Begriff, den wir übersetzen dürfen, dass Gott uns sein Herz öffnet und seine Liebe schenkt, seine Zuwendung, seinen Segen. Und manche übersetzen vereinfacht den Begriff Gnade auch mit Geschenk. Und Geschenke kann man sich nicht kaufen. Die bekommt man aus freiem Herzen zugewendet. Zuwendung, ein ganz zentraler Begriff auch in diesem Zusammenhang. Und natürlich, es ist immer ein kommunikatives Geschehen. Ein Geschenk muss auch angenommen werden, muss auch ausgepackt werden. Die Schleifen am Paket müssen aufgemacht werden. Ein Geschenk ist wertlos, wenn ich es zwar schön eingepackt überreicht bekomme, aber dann ins Regal stelle. Dann lasse ich mich durch dieses Zeichen der Zuwendung nicht ansprechen, sondern spreche dem anderen die Zuwendung wieder ab.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Werke der Barmherzigkeit mit Domkapitular Ulrich Bonin aus dem Erzbistum Berlin. Er ist Caritas-Rektor. Wir sind hier in seinem Büro und gerade sprechen wir über die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Da gibt es das Werk den Fremden beherbergen. Kann ich mir gut vorstellen, wer das erste Mal hört, der kriegt erstmal ein bisschen Gänsehaut und sagt, oh weia, das muss ich jetzt auch noch machen. Da hat er schon manche böse Erfahrungen gemacht. Wie ist das gemeint?
Die Fremden zu beherbergen, also ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen, ist auch wieder ein ganz zentrales Werk der Barmherzigkeit. Wenn Menschen ohne Dach, obdachlos sind, dann sind sie in einer sehr schwierigen Situation, den Gefahren dieses Lebens ausgeliefert. Geborgenheit und Schutz zu erspüren, zu haben, scheint mir da ganz wichtig zu sein. Wir in Berlin haben da im Moment die Situation, dass wir viele Menschen von außerhalb hier beherbergen. Also beispielsweise ganz in der Nähe, keine 20 Meter, wenn ich hinten aus dem Fenster schaue, haben wir eine Unterkunft schaffen können für Flüchtlinge aus Afrika. 80 Männer leben dort, die eben kein Dach über dem Kopf haben, die gefroren haben im wahrsten Sinne des Wortes und die jetzt erstmal ihre Gewalt- und Fluchterfahrungen, die sie in ihrem eigenen Leben erfahren mussten, erleiden, erdulden mussten, verarbeiten können, indem sie ein Dach über dem Kopf haben, indem sie etwas zu essen bekommen, indem wir ihnen versuchen zu helfen, die notwendigen Dinge des Lebens zu organisieren.
Auch hier merkt man, dass diese Werke der Barmherzigkeit, die so alt sind von der Tradition her, von der Überlieferung her, eigentlich eine ganz moderne Erfahrung widerspiegeln, darüber, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich mit der Würde, dass es hier um Dinge geht, die ganz an das Innerste des Menschen gehen. Obwohl es ja eigentlich Sachen sind, die in Anführungszeichen, könnte man sagen, äußerlich sind, eben leiblich. Ja, okay, jemand hat Hunger oder jemand hat nichts anzuziehen. Das sind ja äußerliche Dinge und wir reden immer gern davon, dass es kommt auf die inneren Werte an und das Entscheidende ist, was man im Herzen hat. Aber offensichtlich ist das eben, was einen so körperlich umgibt und angeht in der christlichen Tradition, ganz zentral. Wie kommt das?
Da dürfen wir dann, glaube ich, mal wirklich in diese Tradition hineinschauen. Und wenn etwa die Theologen des Mittelalters formulieren, hochphilosophisch, die Gnade, also wir dürfen sagen, die Liebe setzt die Natur voraus. Also damit das Innere wachsen kann, müssen die äußeren Umstände gegeben sein. Also ganz klar, ein Mensch muss vom Äußeren her in einer gewissen Sicherheit leben können, damit im Inneren etwas sich entfalten kann. Manche Verunsicherungen in unserem Leben, wenn uns also etwa ein Grundbedürfnis in unserem Leben abgeht, das kann natürlich auch in diesem Mangel, der da aufscheint, auf ganz Wesentliches hindeuten, aber hinweisen. Aber ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass die äußeren Rahmenbedingungen stimmen. Das bedeutet nicht, dass wir Menschen alle in Saus und Braus leben müssen. Aber ein Glas Wasser und ein Stück Brot, das fängt am Morgen eines Tages auf die richtige Weise an, auf den Tag einzustimmen. Und dann stellt sich manchmal, nein, ganz häufig, die Dankbarkeit ein. Die Dankbarkeit, wem habe ich zu verdanken, dass da was auf meinem Tisch steht? Natürlich den Menschen, die für mich da sind. Aber letztlich auch dem, der alles schenkt, dem Schöpfer, nämlich Gott selbst.
Das war der Kurs Null bei Radio Horeb über die Werke der Barmherzigkeit mit dem Caritas-Rektor des Erzbistums Berlin, Domkapitular Ulrich Bonin. Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es davon eine CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 oder auf horeb.org im Podcast- und Download-Bereich. Hier im Programm geht es jetzt weiter live mit einem Festgottesdienst. Wir schalten in das Bistum Münster, genauer nach Lette, anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der Pfarrei St. Johannes in Lette, übertragen wir von dort die Festmesse mit Weihbischof Dieter Gierlings. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin hier viel Freude im Programm bei Radio Horeb und natürlich beschließen wir auch diese Sendung mit dem Segen.
Wollen wir im Gebet an all die Menschen denken, die Not leiden, denen es an den Selbstverständlichkeiten des Lebens mangelt und die Menschen unwürdig leben müssen? Wollen wir für sie und für uns alle Gottes reichen Segen erbitten? Es ist der Segen des Gottes, der uns begleitet durch die Notsituationen des Lebens und der uns begleitet in den Freudenstunden unseres Lebens. Es ist der dreifaltige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.